Ich beginne nun die vierte Lesung. Im Rathaus von Oetsnitz hatten Wenzel und ich alle Putzarbeiten erledigt. Während wir im Bauwagen unsere Freizeitkleidung anzogen, reichte der Bürgermeister eine Flasche Kirschlikör herein, bedankte sich noch einmal für die Erledigung der Arbeiten und ging mit seiner Aktentasche nach Hause. Wenzel bedankte sich mit strahlender Miene, hob mit der rechten Hand die Schnapsflasche in die Höhe und sagte: »Lang lebe der Bürgermeister!« Er öffnete die Flasche, schluckte gierig den Likör und hielt mir die Flasche entgegen. Ich winkte ab und sagte: »Nein, danke, ich möchte nichts, weil ich zum Friseur gehen will.« Wenzel fragte: »Zu welchem?« Ich erklärte: »Ich gehe immer zu einem anderen. Heute gehe ich zum Hut Otto. Der Frisiersalon ist gleich hier am Markt.« Wenzel zweifelte: »Ich weiß nicht, ob ich zu dem gehen würde. Es heißt, der schneidet nach Feierabend auf dem Friedhof in der Leichenhalle den Toten die Haare, rasiert und wäscht diese, damit sie zur Beerdigung schön aussehen.« Ich schüttelte meinen Kopf und sagte: »Das ist Quatsch, das stimmt nicht.« Wenzel kostete noch einmal den Kirschlikör und sagte: »So, den restlichen Likör können morgen unsere Kollegen austrinken. Weißt du was, ich gehe mit.« Wir verschlossen den Beiwagen und gingen zu dem Frisiergeschäft. In der Tür stand im weißen Kittel mit Brille und Glatze der Barbier. Wir grüßten und Wenzel fragte: »Herr Hut, wie sieht es denn mit dem Haareschneiden aus?« Der Meister zeigte in den Laden und sagte: »Bitte treten Sie ein. Sie werden gleich bedient. Kommen Sie rüber, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan.« Ich nahm auf dem Frisiersessel Platz. Eifrig band der Barbier mir ein weißes Tuch um, kämmte und frisierte mich. Zum Schluss tröpfelte er mir Birkenhaarwasser auf den Kopf, kämmte mein Haar und hielt mir einen Spiegel zum Betrachten der neuen Frisur hinter meinen Kopf. Ich nickte, stand auf und folgte ihm an die Kasse. Er verlangte: »Eine Mark und 10 Pfennig bitte.« Ich legte 2 Mark hin und sagte: »Stimmt so.« Nachdem mein Kollege sich schwerfällig in den Sessel fallen ließ, wurde er gekämmt und frisiert. Ich setzte mich an den kleinen Tisch und blätterte in einer Illustrierten. Plötzlich legte ich schnell die Zeitung beiseite und dachte: »Seit wann schielt denn der Wenzel?« Im Spiegel sah ich, wie er schielte, den Mund verzerrt offen hielt und klagte: »Mir ist schlecht!« Der Meister stellte einen Zinkeimer auf die Knie und rief mir zu: »Komm noch mal her, der Kerl kotzt mir noch den Laden voll.« Ich eilte zu meinem kranken Kollegen. Wir packten rechts und links den Frisiersessel mit dem unpässlichen Kunden und trugen ihn aus dem Laden hinaus auf den Bürgersteig der Hauptstraße. Hier saß mein Kollege mit weißem Umhang und einem Zinkeimer auf den Knien und der Barbier kämmte frisiert in aller Ruhe weiter. Die Insassen der vorbeifahrenden Autos und Busse staunten über die originelle Haarschneidemethode. Aber auch die Fußgänger blieben stehen und lachten über das seltsame Haareschneiden auf der Straße. Der Friseur nahm den weißen Umhang ab und Wenzel erhob sich, stellte selbst den Sessel zurück in den Laden und bezahlte mit einem hohen Trinkgeld. Schweigend verließen wir das Geschäft. Wenzel jammerte: »So eine Blamage! Ich habe nichts Schlechtes gegessen oder getrunken. Als aber dem seine kalte Leichenhand mein Ohr gestreift hat, ist mir schlecht geworden. Ist ja auch kein Wunder, dass der so kalte Hände hat, wenn der jeden Abend in der Leichenhalle die Toten frisiert. So eine Blamage, erzähl das ja keinem anderen Menschen.« Ich sagte: »Wir sind doch Kollegen, von mir erfährt keiner etwas.« Wir verabschiedeten uns. Ich dachte, die Ursache für Wenzels plötzlicher Übelkeit wird wohl der viele Kirschlikör gewesen sein. Am nächsten Tag waren wir wieder bei unseren Kollegen auf der Baustelle. Das umgebaute Fachwerkhaus erhielt nun als letzte große Arbeit den Außenputz. Es wurde den ganzen Tag fast ohne Pause durchgearbeitet. Als wir damit fertig waren, fuhr unser Meister mit dem Wartburg auf die Baustelle. Er betrachtete sich den neuen Putz und sagte: »Sieht gut aus, aber der Wetterbericht hat Regen gemeldet. Ihr müsst heute länger machen und das Gerüst abbauen. Der Bereitschaftsfahrer holt euch ab. Ich gehe noch mal durch das Haus und sehe mir alles an.« Willi reinigte die Mischmaschine und wir reinigten unser Werkzeug. Willi legte leere Papiersäcke in sichere Entfernung zum neu abgeputzten Haus auf einen Haufen und zündete diese an. Ich schleppte alle leeren Papiersäcke zu Willi und er legte einen Sack nach dem anderen in das Feuer. Bald standen alle Kollegen um die hohen Flammen. Carly hielt nun einen leeren Sack wie eine Mütze über das Feuer. Weil heiße Luft in ihm war, stieg der Sack wie ein Ballon bis zu 3 Meter in die Höhe, fing Feuer und stürzte brennend ab. Willi zeigte nun ein anderes Schauspiel. Er nahm einen leeren Papiersack, beulte ihn aus, drehte sich wie wild um die eigene Achse, wickelte die aufgeschnittene Seite zusammen, legte den mit Luft gefüllten Sack auf die Erde und sprang mit beiden Füßen drauf. Ein lauter Knall ertönte. Willi freute sich. Eberhard wollte das Schauspiel wiederholen. Er drehte sich mit dem Sack schnell herum, wickelte den Sack zusammen, legte ihn auf die Erde und sprang mit beiden Füßen drauf. Aber leider so unglücklich, damit der Papiersack nicht zerplatzte, sondern prall gefüllt wegrollte und Eberhard vor Schreck hilferufend rückwärts auf den Hintern fiel. Ständig aufrufend, mit beiden Händen den Hintern massierend, stand der Gestürzte auf und lief in der schadenfroh lachenden Menge umher. Der Meister kam aus dem Haus, krümmte sich ebenfalls vor Lachen und rief: Das war gut, das habt ihr von eurem Blödsinn. Nach einer Weile fragte er: Was sollte denn das werden? Willi erklärte: Wenn man sich mit dem Sack schnell dreht und ihn dann zuwickelt und draufspringt, gibt es einen fürchterlichen Knall. Man kann auch mit der Scheibe draufhauen, das ist sicherer. Dann fällt man nicht auf den Arsch. Eilig suchte Willi einen Sack aus, gab dem Polier die Schaufel und sagte: Wenn ich sage, hau drauf, dann haust du mit aller Gewalt drauf. Egon stand mit über dem Kopf haltender Schaufel und wartete auf Willis Befehl. Auch der Meister beobachtete gespannt die Vorführung. Willi drehte sich mit dem leeren Papiersack wie ein Wahnsinniger um die eigene Achse und wickelte blitzschnell die aufgeschnittene Stelle zusammen, legte den prall gefüllten Sack auf die Erde und schrie: Hau drauf! Egon schlug mit aller Gewalt auf das Luftkissen. Der Sack zerplatzte mit lautem Knall und der Schaufelstiel zerbrach. Am Boden lag der zerplatzte Sack und darauf die Schaufel mit dem halben zerbrochenen Stiel. Die andere Stielhälfte hielt unser Polier in den Händen. Die Kollegen tobten vor Lachen und Schadenfreude. Nur der Meister lachte nicht mehr. Er schrie: Wenn ihr so mit dem Werkzeug umgeht, dann können wir ja zu nichts kommen. Ihr lernt ja den Lehrlingen schöne Sachen und du als Polier, von dir hätte ich das nicht erwartet. Egon verteidigte sich. Der Stiel war angebrochen. Ein Scheibelstiel, der neu und in Ordnung ist, hält das aus. Vorige Woche haben wir beim Anfüllen des Hauses große Steine zerklopft. Da ist der Stiel des großen Vorschlaghammers zerbrochen und flog durch die Luft beinahe dem Eberhard an den Kopf. Und warum? Weil die Stiele keine Qualität mehr haben. Da habe ich überhaupt einen bestellt. Hast du den mitgebracht? Der Meister zeigte auf das Auto und sagte: Der liegt im Kofferraum. Aber noch eine Frage. Willi, woher hast du denn den Trick mit dem Luftsack? Willi antwortete eifrig: Das haben wir bei dem Mischerlehrgang gelernt. Der Meister faltete die Hände, sah zum Himmel und stammelte: Da hat der Betrieb das viele Geld für deinen Lehrgang bezahlt und dort lernt ihr solche Sachen. Was habt ihr denn noch gelernt? Willi in seiner einfältigen Art berichtete: Kartenspielen. Dort habe ich ein neues Kartenspiel gelernt, das heißt Schnauzer, und einen Trick mit einem Vorschlaghammer. Ich holte den mitgebrachten Stiel aus dem Kofferraum des Betriebsautos, dann den Hammer ohne Stiel aus der Baubude. Den Stiel klopfte ich in den Hammer. Einen speziellen Eisenkeil klopfte ich in den Stiel, damit er fest im Hammer steckte. Es hielten sich alle Kollegen in der Nähe auf. Und jeder war neugierig, was Willi nun noch vorführen wollte. Willi nahm den Vorschlaghammer mit dem ca. 75 cm langen Holzstiel, drehte den Hammer in der Luft und hielt ihn mit ausgestreckten Armen, so wie man eine Fahne trägt, und erklärte: Das ist fast wie auf dem Oktoberfest. Bloß dort halten die Bayern ein Biermaß. Wer am längsten hält, hat gewonnen. Willi setzte mit Schwung den Hammer ab. Ich probierte es auch, aber ich fing an zu zittern und der Hammer sank zu Boden. So ein Halbsteiger, kommentierte Dieter meine Vorführung, nahm selbst den Hammer, schwang ihn in die Luft, hielt ihn mit ausgestreckten Armen und sagte, hier, seht mal her, den Hammer gerade halten, das Handgelenk ganz langsam bewegen, bis der Hammer mit der Spitzenseite auf der Nase sitzt. Ganz langsam bewegte sich der Hammer auf die Nase zu, doch bei den letzten Zentimetern versagten ihm die Kräfte. Die Hammerspitze klatschte ihm auf die Nase. Er schrie, au, Blut lief aus beiden Nasenlöchern. Der Hammer sank zu Boden. Der Meister schob den Verletzten ins Auto und fuhr ihn ins Krankenhaus. Alle Unfallzeugen standen betroffen herum. Egon sagte, bevor wir mit dem Gerüst abbauen beginnen, setzen wir uns erst einmal in den Pausenraum, um etwas zu essen und zu trinken. Wenzel stellte die halbvolle Flasche Kirschlikör auf den Tisch und sagte, den Schnaps hat uns der Bürgermeister geschenkt. Wir haben natürlich schon mal gekostet. Dann hielt er mit angewinkelten Armen die Flasche vor die Brust und sagte, Alkohol ist schädlich und muss vernichtet werden. Egon ließ den Bügelverschluss einer Bierflasche aufknallen und sagte, oh du holder Gerstensaft, meinen Vater hast du hingerafft, meine Mutter hast du mitgenommen, drum sei mir willkommen. Dann trank jeder von dem Likör, bis er alle war. Egon sagte, beeilt euch, wir müssen das Gerüst abbauen, bevor es regnet. Nach einiger Zeit war das Gerüst abgebaut. Nach dieser schweren Arbeit rief Carly, der Likör ist alle, wir legen zusammen und kalben uns Schnaps und Bier. Ich zog meinen Hut vom Kopf und jeder legte Geld hinein. Weil keiner sagte, was ich bringen sollte, kaufte ich Bier und eine Flasche Bohnenkamp. Das kann doch nicht wahr sein, riefen alle durcheinander. Wegen der dunklen Farbe, sagte Wenzel, Dachlack hat er gekauft. Der Kräuterschnaps hat 30% Alkoholgehalt. Carly rechnete, naja, 100% haben wir heute schon gearbeitet. Jetzt trinken wir die 30%, dann haben wir 130% Tagesleistung und noch ein paar Bier, dann haben wir unseren Plan übererfüllt. Egon schlug mit der Faust auf den Tisch und sagte, quatscht nicht so dämliches Zeug, mach lieber die Flasche auf. Wenzel trank zuerst, verzog das Gesicht und sagte, pfui Teufel, schmeckt das gut. Jeder Kollege trank von dem Bohnenkamp und Egon erzählte, mein Sohn will ein Jahr lang keine Schokolade, wenn er nur eine Schaufel zum Sandscheiben bekommt. Dann berichtete er vom Sonntag. Nach dem Frühstück habe ich mich in den Sessel gesetzt, einen Schnaps in der Hand, in der anderen Hand eine Zigarette. Als ich den Schnaps ansah, hat es mich vor Ekel geschüttelt. Aber getrunken habe ich ihn doch. Während dem Trinken fiel mir Blut in den Schlitz. Ich saß ja noch in Unterhosen da. Meine Frau hat mich nur gefragt, ob ich verrückt geworden bin, als ich plötzlich aufsprang, die Hosen runterzog und nackt vor ihr stand. Eberhard berichtete von der Fahrschule. Er besuchte einen Motorradlehrgang. Nach einigen Theoriestunden habe man auf dem Sportplatz die ersten Fahrübungen gemacht. Als er an der Reihe war, stellte er beide Füße auf die Fußrasten und fiel um. Der Fahrlehrer half ihm auf und fragte, ob er denn nicht Fahrrad fahren könne. Eberhard sagte zu ihm, nein, Fahrrad fahren kann ich nicht. Ich wusste nicht, dass man zum Motorradfahren Fahrrad fahren können muss. Das müssen Sie vor Lehrgangsbeginn fragen und nicht erst, wenn schon die Hälfte bezahlt ist. Nun wurde Karten gespielt und getrunken. Als der Schnaps alle war, wärmte Wenzel die Flasche über dem Ofen und steckte ein brennendes Streichholz in die Flasche. Der Alkohol entzündete sich und eine blaue Flamme schoss aus dem Flaschenhals. Ich staunte, was man hier alles lernt. Eberhard sagte, von uns kannst du noch viel lernen. Ich musste mich im Zimmer mit seitlich ausgestreckten Armen hinstellen. Eberhard gab mir in jeder Hand ein brennendes Streichholz. Keiner sagte etwas. Ich stand nur da und hielt in jeder Hand ein brennendes Streichholz. Als sie abgebrannt waren, warf ich die Reste in den Aschenbecher und fragte, was soll denn das gewesen sein? Alle sahen sich fragend an. Eberhard genoss sichtlich unsere Ratlosigkeit, bis er stolz präsentierte. So feiern die blöden Weihnachten. Alles lachte und ich sagte, das war ja bald zu erwarten. Nachdem die Kollegen sich beruhigt hatten, erzählte Egon, er habe in einem Doktorbuch gelesen, wer sich selbst befriedigt, dem wachsen Haare auf dem Handrücken. Willi und ich hatten spontan unsere Hände betrachtet. Natürlich war diese Behauptung auch nur Blödsinn, aber wir waren darauf reingefallen. Alle lachten über uns. Der Alkohol zeigte bereits seine Wirkung. Willi lallte: Hol mir mal Zigaretten und bring Bier mit. Egon sagte: Es ist doch noch welches da. Willi zog seine Augenbrauen hoch und sagte: Bier ist nur deshalb noch da, weil ihr zu faul seid zum Saufen. Ich sammelte alle leeren Flaschen ein und ging mit zwei Eimern zum Dorfladen. Die Verkäuferin fragte, als ich meine Rechnung bezahlte: Was ist denn bei euch heute los? Ich antwortete: Wir feiern nur ein bisschen, weil ein alter Kollege aus russischer Kriegsgefangenschaft aus Stalingrad zurückgekommen ist. Spätheimkehrer. Die Verkäuferin sah mir kopfschüttelnd nach, als ich den Laden verließ. Egon ordnete an: In einer Viertelstunde kommt der Bereitschaftsfahrer. Macht euch fertig zur Abfahrt. Einer nach dem anderen zog seine Arbeitssachen aus und seine Freizeitkleidung an. Willi schwankte beim Umziehen bereits erheblich hin und her. Wenzel rief: Willi, du müsstest mal wieder deine Unterhosen teeren. Das Weiße kommt bereits durch. Ihr habt ja den Dachlack ausgetrunken, entgegnete Willi schlagfertig. Eberhard hatte bereits die Stirn auf die Tischplatte gelegt. Plötzlich richtete er seine Aktentasche auf der Bank zu einem Kopfkissen zurecht, legte sie auf die Bank und sagte andauernd: Ich will noch einmal meine Mutter sehen, dann will ich sterben. Ich fragte: Lebt denn die noch? Ach wo, versicherte Carly, die ist schon lange tot. Willi saß am Tisch, packte seine Zigaretten und eine Flasche Bier ein, legte die Brotbüchse auf den Tisch und entnahm ein Wurstbrot. Mit dem spitzen Küchenmesser mit Holzgriff, welches er immer in seiner Brotbüchse hatte, schnitt er das Brot in Streifen. Diese steckte er nach und nach in den Mund. Ein Auto hupte vor der Baustelle. Kurz darauf stand der Bereitschaftsfahrer im Zimmer und rief Abfahrt. Willi hob die rechte Hand mit dem Küchenmesser und rammte es in die Tischplatte. Dabei war er vom Griff, den er scheinbar nicht fest genug gehalten hatte, mit der Hand in die Klinge gerutscht. Das Messer steckte im Tisch. Von Willis rechter Handfläche tropfte Blut. Egon und Carly zogen Willi vom Stuhl und stellten ihn an den Ofen. Während Carly den Arm mit der blutenden Hand hielt, hatte Egon ihn fest am Kragen gepackt und knöpfte seinen Hosenschlitz auf. Wenzel, der hinter den dreien saß, zog kurz entschlossen Hose und Unterhose bis unter die Knie herunter. »Du musst jetzt draufpissen, damit es zu bluten aufhört«, schrie Egon und hielt Willis Zipfel zum Lenken des Wasserstrahls in der linken Hand. Willi lallte: »Ich kann doch nicht, ich war vorhin erst.« »Los jetzt, du sollst pissen«, schrie auch Carly. Das Blut tropfte in die aus dem Ofen herausgerollte und teilweise noch glühende Asche. Willis starker Wasserstrahl ging am Ofen vorbei an die Wand. Egon lenkte diesen in Richtung blutende Hand. Dabei traf der Strahl den glühenden Ofen. Riesige Dampfwolken zogen über den Ofen durchs Zimmer. Der Urin tropfte von der Hand, vermischt mit Blut, in die glühende Asche. Eberhard lag noch mit geschlossenen Augen auf der Bank. Von dem Tumult geweckt, richtete er sich jäh auf und fragte mit großen Augen: »Was ist denn hier los? Warum pisst denn der Willi in die Stube und auch noch in den Ofen? Was ist denn das hier für ein Saustall? Wir wollen hier drin morgen wieder essen. Könnt ihr nicht rausgehen?« Der Bereitschaftsfahrer legte den vom Auto geholten Verbandskasten auf den Tisch, legte Willi, der noch immer mit heruntergelassenen Hosen im Zimmer stand und von beiden gehalten wurde, einen Notverband an. Wenzel zog nun dem Willi die Hosen wieder hoch und knöpfte diese zu. Egon zog ihm die Jacke an und gab ihm seinen Campingbeutel. Der Bereitschaftsfahrer verkündete: »Ich fahre zweimal. Kotzt mir bloß nicht das Auto voll. Na, das wäre ja Verschwendung«, meinte Eberhard und ging zum Auto. Willi wurde von zwei Kollegen gestützt. Am nächsten Morgen stand Willi mit einem Pflaster an der Hand auf dem Bahnsteig und rauchte. Er meinte, er habe sich zu Hause beim Öffnen eines Gurkenglases in die Hand geschnitten, weil das Glas zerplatzt ist. Carly meinte: »Das kann jedem mal passieren.« Eberhard flüsterte mir zu: »Filmriss.« Ich nickte zustimmend mit meinem Kopf. Ende. Fortsetzung folgt.